Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
Eine neue Woche und damit eine neue Folge Gut Leben Podcast. Und wir sind mal wieder quasi in normalen Gefilden, nicht irgendwo unterwegs, sondern wir sitzen hier in Düsseldorf-Fett bei der Rheinischen Post. Hallo Susanne.
Hallo Henning.
Und wir haben uns heute aber trotzdem einen Gast mit an die Seite geholt. Und zwar begrüßen wir am Telefon ganz herzlich Professor Dr. Heiko Hamann. Und er ist Professor for Service Robotics am Institute of Computer Engineering an der University of Lübeck, also an der Universität Lübeck. Hallo.
Hallo.
Das ist ein langer, langer Titel.
Ein langer, langer Titel, und wir gucken uns noch an, quasi, was da genau hintersteckt. Und zwar, wenn man das jetzt mal ganz grob umschreiben will, geht es uns heute in der Folge darum, um neue Formen des Farmings und wie Roboter und Pflanzen zusammenarbeiten können. Und Susanne, du hast das Thema mitgebracht. Bevor wir jetzt tief in die Materie einsteigen, wie bist du darauf gestoßen?
Ich bin darauf gestoßen, weil ich in Tokio im Museum für Technologie war. Und ein wichtiger Bereich dort ist das Thema Roboter. Sie haben dort also nicht nur Asimo, der durch die Gegend springt und hüpft und tanzt, sondern auch verschiedene Roboter, die so menschenähnlich wie möglich sein sollen. Und das fand ich irgendwie total faszinierend. Es gibt ja jetzt auch immer mehr Serien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen habe ich angefangen zu gucken, was es eigentlich in Deutschland alles schon zu dem Thema gibt, Integration von Roboter und künstlicher Intelligenz in unseren Alltag, und da bin ich über das Projekt Flora Robotics gestoßen, und das ist das, das Sie betreuen, Herr Hamann, richtig?
Genau.
Worum handelt es sich denn eigentlich genau dabei?
Ja, also das ist ein Forschungsprojekt, das läuft bereits seit gut 3 Jahren, wird von der EU gefördert, und was wir versuchen ist, ja, Roboter mit Pflanzen zusammenzubringen. Und die Frage ist natürlich, was können die gemeinsam erreichen? Und worauf wir uns mal vorerst konzentrieren möchten, ist, mit den Robotern die Pflanzen zu beeinflussen, dass die bestimmte Formen und Muster wachsen, die sie sonst nicht wachsen lassen würden.
Das heißt, was genau sagt der Pflanze, wie es wachsen soll? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann, kriegt die Pflanze dann sozusagen ein Kabel verpasst und dann laufen da irgendwie Informationen rein? Und wenn, wie funktioniert das dann? Weil eine Pflanze, so, ist die so schlau?
Also Pflanzen sind auf jeden Fall mal sehr schlau. Das muss ich als Informatiker sagen. Ich bin da ein bisschen laienhaft natürlich in die Geschichte reingegangen und habe festgestellt, Pflanzen sind sehr, sehr faszinierend. Mhm. Also manche Pflanzen bei uns haben Kabel, aber die meisten eigentlich nicht. Und zwar versuchen wir, die Pflanzen auf quasi herkömmliche Weise zu beeinflussen und Verhalten in den Pflanzen anzusprechen, die sowieso schon da sind. Das heißt, was jeder von zu Hause kennt, ist, so eine Pflanze wächst zum Beispiel dem Licht entgegen. Wenn ich die ans Fenster stelle, dann wachsen alle Zweige, Blätter hin zum Fenster.
Mhm.
Und das können wir uns zunutze machen. Wir sprechen da von verschiedenen Stimuli, und das Licht wäre da nur eines, worauf die Pflanzen reagieren. Und unsere Roboter können zum Beispiel sehr helle LEDs einschalten, und dann wird die Pflanze praktisch durch das Licht angelockt und wächst dann diesem Roboter entgegen.
Und also es ist so ein bisschen wie quasi bei Hänsel und Gretel die Brotkrumengeschichte, ne? Also vielleicht nicht, weiß nicht, vielleicht funktioniert sowas auch mit Dünger, hätte ich jetzt gedacht, aber mit Licht ist natürlich irgendwie die viel logischere Sache, dass dann da an der Stelle Licht ist. Aber vom Prinzip her, ne, ist das so ein bisschen, der Roboter lockt die Pflanze in eine bestimmte Richtung. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja. Also mit Dünger wäre das ein bisschen schwierig, ne? Da müssten wir praktisch warten, bis die sich so in der Fläche ausbreitet. Wir arbeiten praktisch mit dem, was über der Erde wächst, die Stämme, Zweige, Blätter, und versuchen, die eben in die richtige Richtung dann zu bringen.
Was heißt das denn? Der Roboter versucht, die Pflanze dahin zu bringen. Was ist das für ein Roboter? Und hat dann jede Pflanze einen Roboter sozusagen? Das wäre ja ganz schön raumeinnehmend, wenn man jetzt irgendwie mal überlegt, dass es zu einer Form von praktischen Anwendung irgendwo in der Stadt oder so kommt.
Mhm. Also unsere Roboter sind natürlich sehr verschieden von dem, was Sie am Anfang erwähnt hatten, ne? Diese humanoiden Roboter. Unsere Roboter sind eigentlich nur so kleine schwarze Kästen, sind aber insofern Roboter, weil die alles an Bord haben, was sie brauchen. Da ist ein kleiner Computer drin, die haben auch Sensoren, mit denen sie detektieren können, ob überhaupt eine Pflanze in der Nähe ist. Und da haben sie zum Beispiel eben diese LEDs. Und ja, was jetzt den Roboter zum Roboter macht.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also ab wann ist ein Computer nicht mehr nur ein Computer, sondern auch ein Roboter? Also ab wann nennt man das denn so?
Ja, also ein Roboter per Definition, aber da gehen immer die Meinungen dann schnell auseinander, ist im Wesentlichen ein frei programmierbares Gerät, mit dem ich die Umwelt manipulieren kann. Das heißt, der sollte irgendwie autonom, also selbstständig agieren können und gleichzeitig irgendwas in seiner Umwelt, also wenn er jetzt irgendwo in einem Raum sitzt oder steht, sollte er da irgendwas verändern können. Also er braucht irgendein Ärmchen oder irgendein Werkzeug, mit dem er jetzt was verändern könnte. Und bei uns ist es so ein bisschen die Frage, ob jetzt die Lichter da schon als Manipulatoren gelten. Aber eigentlich ändern die ja tatsächlich was in ihrer Umwelt, nämlich wohin die Pflanze wächst. Und deswegen nennen wir die Roboter. Die sind aber statisch, ne? Die hängen einfach nur irgendwo rum. Und um auf die Frage noch kurz zurückzukommen, wie viele brauchen wir eigentlich? Wir brauchen dann schon ein paar, weil die sind eben fest. Und wenn ich jetzt mal die Pflanze nach links locken möchte und im nächsten Moment dann wieder nach rechts, um irgend so ein Zickzackmuster wachsen zu lassen, dann brauche ich natürlich auf beiden Seiten Roboter. Aber was wir manchmal machen, ist, dass der Roboter ja auch einem Menschen signalisieren könnte, versetz mich mal um einen Meter nach dort drüben, dann könnte das ja auch funktionieren, weil das Wachstum ist ja recht langsam und dann kann man auch mal so einen Roboter von Hand versetzen.
Was sind das denn für Pflanzen, mit denen Sie da arbeiten? Also im Moment kriege ich so ein Bild von so einem Efeu oder sowas, irgendwas, was rankt. Und weil Sie von Zickzack wachsen sprachen, das kann ja bei weitem nicht jede Pflanze.
Ja, da ist Efeu schon mal ein super Tipp. Das haben wir also tatsächlich auch mal im Labor probiert. Das Problem mit dem Efeu ist, der wächst nicht so richtig schnell. Wir haben ja immer bisschen die Schwierigkeit, dass wir nicht so lange warten können. Die Experimente müssen eigentlich schnell durchlaufen. Und deswegen haben wir uns Pflanzen rausgesucht, die sehr schnell wachsen. Also schon sehr richtig, genau. Es geht hauptsächlich um Kletterpflanzen. Mit denen tun wir uns einfach ein bisschen leichter als so praktisch freistehende baumartige Pflanzen. Und wir haben natürlich eine lange Liste uns gemacht, nach vielen verschiedenen wissenschaftlichen Kriterien uns da welche rausgesucht. Und letztlich sollen die auch hier bei uns im Roboterlabor wachsen können. Also wir haben uns auf überwiegend heimische und leicht zu pflegende Pflanzen beschränkt. Und da fangen wir zum Beispiel an mit der ganz simplen, gemeinen Bohne. Ne? Also so sehen dann manchmal aus die Experimente wie das, was auch irgendein Schüler zu Hause machen könnte, eine Bohne mal wachsen lassen. Und andere Pflanzen, die wir verwenden, also sind immer rankende und schnell wachsende. Wäre der Blauregen oder, falls das noch jemandem was sagt, der sogenannte Flügelknöterich. Also es sind alles so rankende, schnell wuchernde Pflanzen.
Und jetzt mal so, um auf den Kern der Sache zu kommen, das ist bestimmt hübsch und toll anzusehen und ich finde es vor allem auch total spannend, natürlich Pflanzen in eine bestimmte Richtung zu locken, vor allem ohne, dass ein Mensch dabei ist, weil der Roboter muss ja auch erstmal erkennen, wo ist die Pflanze und dann sagen so, wo soll sie jetzt als nächstes hin und so. Aber was habe ich denn dann am Ende davon, außer dass es vielleicht besonders kreativ aussieht?
Ja, also erstmal könnte man sich vielleicht schon verschiedene Dinge ausdenken, was man jetzt generell machen kann, wenn man Roboter mit Pflanzen zusammenbringt. Ein Beispiel wäre, dass in Holland zum Beispiel wird versucht, solche Gewächshäuser komplett zu automatisieren, ne, so nach dem Motto, sie stecken da Tomatensamen vorne rein und hinten kommen dann die automatisch geernteten Tomaten raus. Haben wir gesagt, solche Dinge möchten wir uns nicht anschauen, wir möchten das noch ein bisschen mehr auf Grundlagenforschung trimmen und deswegen haben wir uns Architekten mit dazu genommen. Wir sagen nämlich, wir würden gerne Methoden entwickeln, mit denen wir sogenannte architektonische Artefakte wachsen lassen können. Das heißt einfach irgendwelche im weiteren Sinne Gegenstände, die eine architektonische Funktion haben. Und das könnte jetzt alles sein, startend von einer simplen grünen Wand, vielleicht sogar so eine Art grünes Dach. Und unsere große Vision, die wir jetzt in den nächsten Jahren so schnell noch nicht zeigen werden können, wäre dann, vielleicht kann man mit diesen Methoden irgendwann mal tatsächlich Häuser wachsen lassen.
Komplette Häuser, das ist ja verrückt. Aber ich denke jetzt gerade schon dran, wir haben auch in Düsseldorf gibt es ja den Köbogen seit einigen Jahren. Das ist ein relativ architektonisch eindrucksvolles Werk von Daniel Liebeskind entworfen. Und da sind so Cuts reingesetzt in das Haus, wo die auch begrünt werden sollen. Und irgendwie seit Jahren werden die aber nicht richtig grün. Und wenn man natürlich jetzt da einen Roboter hätte, der sich drum kümmern würde, dass es da auch schön grün ist, das wäre natürlich schon mal praktisch. Dann muss da niemand hochklettern. Dann in die Katz, sondern das wird dann immer rund um die Uhr überwacht. Aber so Überwachung von Pflanzen gibt es ja ohnehin schon länger. Ne? Da braucht man ja nicht unbedingt Roboter für, sondern allein, dass es zum Beispiel in Gewächshäusern Sensoren gibt, das gibt es ja schon länger. Aber bei Ihnen geht es jetzt darum, dass auf diese Sensorik, also das, was da erfasst wird, dann auch direkt was automatisch passiert. Ne?
Genau. Also das, der erste Schritt, was ja so die Robotik einfach momentan in fast jedem Bereich, den es so gibt, leistet, ist erstmal einfach automatisieren. Ne? Man kann natürlich auch die Gärtnerei versuchen zu automatisieren. Und unser Anspruch ist einfach nochmal einen Tick weiter, dass wir sagen, wir lassen dann jetzt nicht nur die Roboter auf die Pflanzen los, damit wir den Gärtner loswerden, sondern es geht darum, dass wir dann wirklich ganz neue Dinge entwickeln können, die sonst mit herkömmlichen Methoden einfach nicht durchführbar wären. Und dadurch, dass die Roboter permanent verfügbar sind und eben ständig dann auch das Licht entsprechend anpassen können, wenn es sein muss, auch minütlich, können wir dann sowas wie dieses Formenwachstum generieren, was jetzt von Hand schon auch irgendwie möglich wäre. Es könnte einer kommen, der knipst da die Lichter an und aus. Aber das wäre einfach sehr, sehr aufwendig und von daher unrealistisch.
Und vor allem auch sehr ressourcenintensiv. Also man müsste dann rund um die Uhr irgendjemanden haben, der mit einer Taschenlampe oder so da vor einer Pflanze rumwedelt. Also das ist natürlich ein bisschen, das ist dann für einen Roboter wahrscheinlich ein bisschen einfacher.
Genau.
Aber was heißt denn ein komplettes Haus? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ja sicherlich kein Wohnhaus, sondern vermutlich dann zum Beispiel so ein Gebilde wie den Köbogen oder eher... Ich sag mal, Designelemente.
Also natürlich fließend. Ne? Also so eine grüne Wand, denke ich, das kann sich noch jeder vorstellen. Ne? Ja. Das fängt ja ganz simpel an, in einem Großraumbüro oder so möchte ich irgendwo ein bisschen einen Raumteiler drin haben, dann würde ich da ein paar Pflanzen hinstellen und damit die dann in die richtige Richtung wachsen und nicht die Gänge zuwachsen, könnte man da unser System einsetzen. Und wenn man dann einfach ein bisschen weiter denkt, was ist jetzt, wenn das größer wächst und noch immer noch weiter wächst, dann könnte man das auch irgendwann mal so, ne, irgendwie um die Kurve rumwachsen lassen, dann hätte man schon so eine Art Dachstruktur. Ne? Zumindest, das ist dann nicht unbedingt dicht, aber es wäre was schon mal Schatten spendet beispielsweise. Ne? Das wäre einfach was sehr Angenehmes und auf jeden Fall hübscher, als wenn man jetzt da irgendeine Betonzeile hinstellt.
Kann natürlich insofern...
Und das Haus könnte so in der Art entstehen. Wir haben natürlich auch dann die Problematik, wenn Sie jetzt sagen, ich hätte hier gerne ein Haus und ich sage Ihnen dann, ja, dann fangen wir jetzt an und in 40 Jahren reden wir wieder. Das würden Sie wahrscheinlich nicht mitmachen. Deswegen haben wir noch eine Zusatzmethode entwickelt. Wir haben so geflochtene Strukturen, die wir auch mit Robotern dann direkt vor Ort automatisch erstellen können. Und die sind beliebig skalierbar. Also da kann man ganz feine, kleine Strukturen machen oder auch richtig tragende Elemente draus bauen. Und das wäre die Idee, dass wir also erstmal anrücken und so eine geflochtene Struktur vorbereiten. Also sagen wir mal für irgendeine so eine Hütte oder sowas. Dann wäre das auch schon mal einigermaßen verfügbar. Die architektonische Funktion wäre da. Ne? Sie können sich da unterstellen. Und das würde dann gleichzeitig als Klettergerüst für unsere Kletterpflanzen dienen, die wir dann mit unseren Robotern eben an den richtigen Stellen da entlang hangeln lassen, damit dann sukzessive das Haus wirklich wächst und zuwächst. Und vielleicht könnte man dann gegen Ende, wenn das verholzt ist, dann auch diese geflochtenen Strukturen wieder rausziehen und die Materialien wieder verwenden.
Das ist natürlich auch oder wäre eine gute Möglichkeit für die ganzen Folgen des Klimawandels. Also durch die Erhitzung haben ja gerade die Städte ein großes Problem. Und ich höre also immer wieder von Experten, dass eines der wichtigsten Dinge wäre, die Begrünung der Stadt voranzutreiben, damit eben über die Verdunstung der Blätter die Temperatur runtergekühlt wird. Und das ist natürlich eigentlich ein extremer Aufwand, auch gerade im Sinne von Gärtnern, die da eventuell permanent durch die Stadt rennen müssten und sich um solche Anlagen kümmern müssten. Und was auch ein Thema ist, sind tatsächlich, weil Sie das jetzt gerade sagten, Bushaltestellen, weil die natürlich quasi eigentlich Hitze nur so stauen unter diesen Glasdächern. Da könnte man natürlich so eine Anlage sehr gut sich selbst versorgen lassen mit ihren Robotern und sich das ganze Ding einfach durchbegrünen, sage ich mal.
Vor allem, weil wir ohnehin ganz viel Flächenversiegelung in der Stadt haben, ne? Also ganz viele, also in den letzten Jahrzehnten habe ich das Gefühl, dass irgendwie, ja, gibt es halt immer weniger Grün in den Städten und immer mehr Beton. Und das merkt man auch gerade so an heißen Sommerabenden, da ist es eben in der Stadt einfach nochmal wirklich ein paar Grad wärmer, weil die ganzen Flächen so viel Hitze stauen.
Genau.
Ist das so wie so die Vision, die auch dahinter steckt, hinter dem, was Sie da entwickeln, dass es genau darum geht, oder wie sind Sie da drauf gekommen?
Genau, also das behandeln wir ja jetzt in unserem Projekt nicht explizit, aber das ist auf jeden Fall die Motivation. Also wir entwickeln die Methoden, um zum Beispiel auch diese sogenannte grüne Infrastruktur der Stadt dann automatisieren zu können. Also Sie haben es schon exakt gesagt, also das Schwierigste wird sicherlich sein, dass unsere Städte sich über den Klimawandel immer weiter aufheizen werden. Und alles, was man dann an Pflanzen in so eine Stadt reinbringen kann, wird immer helfen, das ein bisschen zu klimatisieren und ein bisschen runterzukühlen. Und unsere Methoden helfen halt dann, ne, angefangen von Hausbegrünung, wo eben dann niemand sich am Haus entlang hangeln muss, um die Fenster wieder freizuschneiden, bis über Straßenbegrünung, die eben auch nicht beschnitten werden müsste. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, wie man die Städte und die Stadtbevölkerungen wachsen ja weltweit massiv, wie man die Städte also grüner bekommen kann. Und auch letztlich dann die Menschen wieder ein bisschen näher an die Natur ranbringt. Wenn jetzt schon mehr als die Hälfte der Menschheit in Städten lebt, wäre es ja schön, wenn wir es schaffen, vielleicht zumindest wieder ein bisschen Natur in die Städte reinzubringen.
Ist aber ein schöner Gedanke, die Menschen über Roboter wieder näher an die Natur heranzuführen.
Genau, ja, ich glaube, das ist das, was einfach auch viele fasziniert an dem Projekt, dass man einerseits Hightech benutzt, aber dann wieder so sehr bodenständig zu tatsächlichen Pflanzen zurückkommt und das versucht miteinander zu kombinieren.
Ich hatte gerade so den Gedanken im Kopf, Lärmschutz ist ja ein riesengroßes Thema, gerade auch so was das Thema Infrastruktur angeht. Also im Grunde genommen brauchen wir immer mehr Trassen für Züge, für Autos, für was auch immer und da entsteht immer Lärm. Und die einzige Variante, die man sich bisher überlegt hat, ist, diese ultra hässlichen Lärmschutzwände dahin zu stellen, die dann meistens aus Beton oder Plastik oder irgendwelchen besonderen Kunststoffen oder sowas sind. Aber eigentlich würde ich denken, dass man wahrscheinlich mit organischen Strukturen fast noch den besten Lärmschutz hinbekommt, weil eben sich darin der Schall so sehr verfangen kann. Und auch dafür ist das ja ein total, total spannender Ansatz, da vielleicht auch in die Richtung was zu machen. Ist das auch ein Thema, dieses Lärmschutzding?
Haben wir uns noch nicht so konkret angeschaut, aber so laienhaft würde ich auch sagen, dass dadurch, dass die Blätter ja auch verschieden orientiert sind, die würden dann den Schall wahrscheinlich recht gut zerstreuen. Und das ist sicherlich auch ein interessanter Gedanke.
Da haben wir doch direkt noch eine neue Geschäftsidee entwickelt, ja.
Wie lange geht das Projekt denn?
Ja, insgesamt ist es ein Projekt über 4 Jahre und wir sind jetzt schon im letzten Jahr. Das heißt, wir werden dann im März 2019 unsere finale Präsentation haben. Und dann sollten also die Methoden soweit fertig sein und einsetzbar sein.
Und was passiert dann? Kommt dann irgendwie, kann man sich das dann einfach, also wie, jetzt ganz wirklich ganz laienhaft gefragt, dann haben Sie das entwickelt und gibt es dann irgendwie eine Lizenz, die dann irgendjemand kaufen kann? Oder ist es dadurch, dass es Grundlagenforschung ist, erstmal für jedermann verfügbar? Wie ist da so der weitere Schritt? Weil irgendjemand muss ja wahrscheinlich Geld in die Hand nehmen und das einfach mal hochskalieren und loslegen.
Ja, oder eine Stadt muss sagen, wir haben da Interesse dran, wir kaufen das jetzt und setzen das um.
Ja, also dadurch, dass wir Grundlagenforschung betreiben, ist es hier in dem normalen Forschungsbetrieb mit drin. Das heißt, wir publizieren. Ne? Mhm. Also eigentlich alle unsere Methoden sind insofern öffentlich verfügbar. Und dadurch, dass wir diese EU-Forschungsförderung haben, werden wir auch angehalten, das in Open Access-Journalen zu publizieren. Also es kann eigentlich wirklich jeder nachlesen, was wir da tun. Eine andere Möglichkeit ist noch, Da setzt sich die EU dann auch dafür ein, weil die sich natürlich auch Gedanken machen, wenn man da jetzt so viel Geld investiert in so ein Forschungsprojekt und irgendwann mal läuft das aus, was passiert dann mit den Ergebnissen? Wir werden also um Forschungsförderung uns bewerben, um so eine Art Ausgründung voranzutreiben. Also wie kann man versuchen, aus den Methoden, die wir entwickeln, die jetzt erstmal einfach nur Ergebnisse der Forschung sind, wie kann man daraus wirklich ein Produkt entwickeln und langfristig dann vielleicht wirklich eine Firma eventuell gründen und damit irgendwann mal Geld verdienen und das auf den Markt bringen. Aber theoretisch stehen die Ergebnisse jedem offen.
Mhm. Aber das heißt, es ist auf jeden Fall Zukunftsmusik. Das ist nichts, was wir jetzt in 5 Jahren auf der Straße sehen werden, sondern wir reden hier eher so von 10, 15, 20 Jahren.
Ja, also leider wird es so schnell wahrscheinlich nicht gehen. Also wenn jetzt irgendeine ganz große Firma ankommt und da richtig drauf anspricht, könnte es vielleicht dann doch passieren. Aber ich denke, normalerweise wäre das ein Prozess, der braucht eine Zeit. Die ingenieurtechnische Leistung, die dann da letztendlich in so ein Produkt reingehen muss, das braucht auch immer Zeit, ne, bis das wirklich zuverlässig funktioniert und der Kunde dann auch da tatsächlich Freude dran hat. Von daher würde ich auch sagen, also 5 Jahre mindestens und vielleicht eher so 10 Jahre. Also da müssen wir leider noch ein bisschen geduldig sein.
Wo kann ich mich denn am besten informieren, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich schon auf die Warteliste schreiben, um mir eine grüne Wand ins Wohnzimmer zu stellen? Wo kann ich mich weiter informieren?
Also die erste Anlaufstelle wäre, denke ich, einfach unsere Projektwebseite. Das ist florarobotica.eu. Sonst kann man auch googeln. Flora Robotica ist ja eigentlich ein eingängiger Name.
Mit C geschrieben, glaube ich, ne?
Auf jeden Fall sehr viel. Und wenn das Interesse dann wirklich sehr groß ist, darf man sich natürlich auch jederzeit bei uns direkt melden, hier an der Universität zu Lübeck.
Eine Frage hätte ich noch. Mhm. Haben Sie irgendeinen Roboter zu Hause?
Ja, also als Robotiker bin ich natürlich schon immer versucht, mir auch selber irgendwas zu leisten. Ich habe jetzt schon seit einigen Jahren einen Staubsaugroboter.
Ach toll,
ganz klassisch. Der funktioniert
erstaunlich gut.
Sie finden den erstaunlich gut, also wenn das der Ingenieur schon sagt. Super, wunderbar, ein super spannendes Projekt, wo man sich weiter informieren kann, haben wir gehört. Wo ihr euch weiter informieren könnt, wenn ihr mehr von unserem Gutleben-Podcast hören wollt, dann das findet ihr dann alles auf Spotify, ihr findet es auf iTunes, ihr findet es aber auch auf unserer Seite rp-online.de. Ich rede heute auch nur Blödsinn. Ich lasse mich demnächst auch von einem Roboter ersetzen, Henning. Ich wollte dir das an dieser Stelle nur schon mal sagen. Und Ihnen danken wir auf jeden Fall für das Gespräch und wünschen Ihnen viel Erfolg noch weiterhin für das Projekt.
Vielen, vielen Dank. Hat mir viel Freude gemacht.
Tja, Henning, und jetzt noch?
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschö.
Ciao.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.